signalisiert, ein Glaube, der selbst Jesus zum Staunen bringt.
Wie sieht denn so ein Glaube aus?
Der Jesus zum Staunen bringt. Worüber Jesus sagt, so ein Glauben, den habe ich mir immer gewünscht, aber nicht gesehen, ist mir bei keinem Menschen begegnet. Wir wollen heute Morgen dem nachspüren, was diesen Glauben dieses Menschen so einzigartig macht und was ihm ein Lob von Jesus bringt.
Möchten wir doch auch, oder? Ein Lob von Jesus aus höchstem Munde. Und jetzt hoffe ich, dass wir so weit kommen. Jawohl. Der Bibeltext. Matthäus Kapitel 8. Als aber Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm, der bat ihn und sprach: Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. Jesus sprach zu ihm: Ich will kommen und ihn gesund machen. Der Hauptmann antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der Obrigkeit untertan. Ich habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut es. Als das Jesus hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem Menschen gesehen. Aber ich sage euch, viele werden kommen von Osten und vom Westen und mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reichs, die eigentlich viel eher einen Zugang haben sollten, die eigentlich ganz nahe sein sollten, die werden hinausgestoßen in die Finsternis, da wird sein Heulen und Zähneknirschen. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde gesund zu derselben Stunde. Drei Dinge sind mir aufgefallen über seinen Glauben. Es ist ein bescheidener Glaube. Ein bescheidener Glaube. Er ist wert, sagen seine Mitmenschen über den Hauptmann. Der hat als Hauptmann wenigstens noch einen Blick für seine Rekruten, für seine Untergebenen. Sein Knecht war schwer krank. Vielleicht musste der Herr Hauptmann jetzt seine Stiefel selber putzen. Das ist gut möglich. Aber dieser erkrankte Knecht, der ging nicht an ihm vorbei. Das war nicht völlig egal, was mit ihm passierte. Im Sanitätsbereich hat er sich schon eingesetzt für ihn. Beim Arzt nachgefragt, leider vergeblich. Er konnte seine Stellung ihm nicht zugute geben. Aber der Hauptmann zeigte nicht die rote Karte. Er mustert ihn nicht aus, so wie es in der römischen Dienstanweisung hieß. Da hieß es doch, was ich mal, kranke Pferde, Ochsen und Diener sind wegzujagen. Kann man nicht gebrauchen. Wertlos, nutzlos, ausrangieren. Ich habe gestern etwas gelesen von Peter Hane, kennen viele gewiss, der lange Zeit in Berlin gewirkt hat, dort Politiker interviewt und so weiter, hat ein neues Buch geschrieben, werde ich mir sofort kaufen, passiert, notiert. Da schreibt er von Menschen, die mal ganz oben waren und die man jetzt vergessen hat. Und dann zählt er hier Leute auf. Da zählt er auf Ludwig Erhard, den ehemaligen Bundeskanzler. Nachdem er die rote Karte gekriegt hat, dann nahm keiner mehr von dem Mann Notiz. Dann spricht er hier von der Chefsekretärin eines Intendanten, die sagt, von dem Tag an, als der Chef das Amt nicht mehr hatte, grüßten mich selbst die besten Freunde nicht mehr. Und wisst ihr, an wen ich zurzeit denke? Immer wieder. Das ist ein Volker Kauder. Der musste ja seinen Job aufgeben. Ein anderer ist ihm vorgezogen worden. Seitdem habe ich nichts mehr gehört von dem. Das ist jetzt 6 Wochen her. Der wird totgeschwiegen. Der ist nicht mehr. Ich bete für den Mann. Übrigens, der sich auch viel für Christen eingesetzt hat. Für die verfolgten Christen. Sehr offen darüber gesprochen hat. Auf der politischen Bühne und in manchen christlichen Veranstaltungen. Volker Kauder. Wie schwer er jetzt tragen muss. Das muss man unter die Füße kriegen. Das muss man unter die Füße kriegen. Dieser Hauptmann war anders. Für den gab es eben doch noch einen Unterschied zwischen Maschine und Mensch, zwischen Ebenbild Gottes und einem Tier. Und deshalb ließ er ihn in seiner Truppe. Er strich seinen Namen nicht weg und er setzt sich für den Untergebenen ein, als wäre das seine eigene Not, als wäre das einer aus seiner eigenen Familie. Das ist ein Chef. Und als Chef auch noch ein Mensch dazu. Das ist ja nicht immer so normal. Der hat noch ein Herz, sagten die Mitbewohner von Kapernaum. Im Lukas-Evangelium Parallelbericht heißt es, er liebt das Volk. Man kann ja seine Aufgabe lieben, man kann sein Konto lieben, man kann seine Position lieben. Und kann sagen, naja gut, die Menschen, die gehören irgendwo dazu, aber da habe ich kein Verhältnis zu. Er liebt das Volk, heißt es. Er spulte seinen Dienst nicht einfach mechanisch ab. Hauptsache, der Laden läuft, die Leute spuren und es herrscht Ordnung. Nein, er machte nicht Dienst nach Fortschritt. Nach Vorschrift, sondern hatte das Wohlergehen seiner Leute vor Augen. Und er schaltete sich ein. Und zu ihm konnte man auch mit einem Problem kommen, das wünscht man sich ja, ja. Dass ich nicht nur in der Funktion da bin und dass der Laden läuft, sondern dass ich auch als Person vorkomme. Wenn du dich für einen einsetzen willst, Jesus, dann bitte für diesen Hauptmann. Der ist wert. Der ist wert. Er ist wert, sagten auch die Frommen in Kapernaum, und wieder im Lukas-Evangelium, da wird deutlich, der hat sich eingesetzt für den Bau der jüdischen Synagoge. Der hat ja ordentlich geopfert für. Der hat er mitfinanziert, dass das Gotteshaus dort gebaut wird. Als Heide spendierte er die fromme Kapelle. Vielleicht hat man ihm so ein Täfelchen gesetzt, ich habe das oft in Bayern gesehen, wenn eine Orgel gespendet wurde, weil der stand da. Stand da so ein Name, Orgel gespendet von, naja gut, jetzt setz mal deinen Namen ein. Das war für manche Leute was ganz Großes in Bayern, so habe ich das dort erlebt. Vielleicht hier gespendet vom Hauptmann von Kapernaum. Und deshalb sagt man, Jesus, wenn der ein Anliegen hat, den musst du ernst nehmen. Der ist wert. Das ist eine so gute Person. Kümmere dich um sein Anliegen. Und nun steht dieser wertvolle Mensch vor Jesus. Der Mächtige vor dem Unansehnlichen von Nazareth. Der Angesehene vor dem unansehnlichen Wanderprediger. Es gab genügend Wanderprediger damals. Aber er stimmt nicht in den vielstimmigen Chor seiner Mitmenschen ein. Der ist wert. Sondern er sagt, ich bin es nicht wert. Ich bin es nicht wert. Ich bin es nicht wert. Er klopft nicht an seine Brust. Und er streicht sie nicht über die vielen Ehrenabzeichen. Ich bin ein wertgeschätzter Soldat. Er deutet nicht auf die Leute, die ihn verehren und sagen, schau mal, was für eine wertgeschätzte Persönlichkeit ich bin. Er zeigt auch nicht auf die Synagoge, schaut mal, was ich mir die Religion habe kosten lassen. Ist das nicht ein Empfehlungsbrief für Jesus? Nein, er sieht Jesus und er schaut auf Jesus und sagt, ich bin es nicht wert, dass du mein Haus sein. Ich bin es nicht wert. Ihm gegenüber empfindet der kleine Mann, dass er jetzt mit seinem Latein am Ende ist. Er hat nichts in die Waagschale zu werfen vor Jesus. Das ist alles zu wenig. Vor Gott zu wenig. Und er ist bescheiden. Und das ist der Glaube, den Jesus sucht. Bescheidener Glaube. Und da müssen wir alle hin. Wir Menschen verweisen ja so gerne auf unser Können, auf unsere Erfolge, was uns gelungen ist, auf unser Lametta auf den Schultern oder auf die Orden auf der Brust, was für Auszeichnungen wir vielleicht haben, was für Plaketten wir haben, auf die Lorbeeren, auf das Ansehen oder wie gut wir sind, wir sagen es nicht öffentlich, aber wir sind manchmal so überzeugt von uns, von der Anständigkeit. Wir haben alle was vorzuweisen. Und mit diesen Empfehlungsbriefen sind wir wert, das macht uns wertvoll. Und da können wir Ansprüche geltend machen, auch bei Jesus. Der Hauptmann ist anders. Er ist anders und er weiß es besser. Da ist ihm blitzartig klar geworden, dass all die Abzeichen, die er hat, und all das Schulterklopfen, was man ihm angedeihen ist, dass das vor Gott nicht zählt. Das ist Gottes ärgerliche Tarifordnung. Dass das nicht alles mit uns geht. Dass wir das nicht in den Himmel retten können. Und dass uns das vor allen Dingen nicht in den Himmel bringt. Wer so klein, muss man so sagen, wer so klein, so realistisch von sich in Bezug auf die Ewigkeit denkt, der ist nicht weit weg von dem Glauben, den Gott groß nennt. Und das ist großer Glaube. Das ist bescheidener Glaube, den Jesus lobt und den er bei mir und dir sucht. Und das Zweite, das ist ein gewisser Glaube. Ein gewisser Glaube. Jesus ist erstaunt, als der Hauptmann zu ihm sagt, Herr, du brauchst nicht zu mir kommen. Ich bin es nicht wert. Sprich nur ein einziges Wort und die Sache, das Problem ist gelöst. Ein Wort von dir, Jesus, und das Problem ist gelöst. Da hatte Jesus ausführlich beschrieben, wie es seinem Knecht ging. Und das ging Jesus nicht vorbei. Jesus sieht den Knecht und er sieht die Not und er empfindet das mit. Der beim Grab seines Freundes Lazarus weinen kann, der hat Herz. Jesus kennt und sieht immer die hoffnungslosen Fälle. Und er sieht, wie sie gebeutelt sind, die Menschen. Wie wir oft gebeutelt sind an Leib, Seele und Geist. Er kennt die Fragen, die Zweifel, die in uns so bohren. Und die Ängste. Und er kennt auch die Schuld. Er kennt die Schuld. Und das geht diesem Herrn nicht einfach vorbei. Das rauscht nicht an ihm vorbei, das tut ihm im Herzen weh. Die Kranken tun ihm weh. Die Schmerzen sind ihm nicht gleichgültig und die Tränen der Trauernden auch nicht. Jesus hat ein offenes Ohr und ein mitfühlendes Herz. Und er fühlt den Schmerz und weint mit den Weinenden. Glauben wir das? Professor Berger, ein Theologieprofessor aus Heidelberg, der hat es einmal so gesagt, das Christentum zeigt im Gegensatz zum Buddhismus einen Gott der Tränen. Der Gott der Bibel kann weinen. Und John Stott sagt das einmal, der Gott der Bibel ist gegen den Schmerz nicht immun. Er ist nicht. Ich habe vorige Woche hinten in Bad Blankenburg ein Thema gehabt, das hieß, warum Gott auch einzigartig ist, mitten im Leid, mitten in dem ganz Schweren, einzigartig gegenüber allem. Und habe diesen Punkt genannt. Das ist unser Gott. Der in Jesus Mensch wird, um alles persönlich durchzubuchstabieren, was unser Leben berührt, was uns angeht. Und deshalb schreibt der Schreiber des Hebräerbriefs, deshalb kann er mitleiden. Er kennt das aus eigenem Erleben. Jesus ist Gott live. Gott live. Und die Schmerzen und die Not, die tangiert ihn, die berührt ihn zutiefst. Das macht unseren Gott einzigartig. Sprich nur ein Wort, sagt er, sprich nur ein Wort, das ist die Überraschung. Jesus, ich traue dir das zu, ein Wort und das Problem ist gelöst. Und dann schiebt er eine erstaunliche Begründung nach, dieser Hauptmann. Ich kenne doch die Machtbefugnis, ich habe doch selber Macht. Und ich weiß doch, wenn ich den Rekruten, und ich weiß nicht, wer von euch bei der Bundeswehr war, ich weiß das noch ganz genau, jeden Morgen Appell und so weiter, ich weiß das ganz genau, stillgestanden, dann steht die Mannschaft still. Oder wenn es heißt, Gewehr präsentiert, dann wird es geschultert. Oder Schritt Marsch, dann geht es wirklich los. Ich habe Macht und auf mein Wort hören alle Soldaten, sagt er. Das kenne ich. Ich kenne mich aus und ich habe deshalb, warum habe ich Macht? Weil hinter mir die höchste menschliche Autorität steht. Der Kaiser von Rom. Der steht hinter mir. Und in seiner Autorität rede ich. Und deshalb ein Wort genügt. Und dann sagt er, du aber Herr, Du bist der Sohn Gottes. Du bist der Generalvertreter Gottes auf Erden. Du bist die höchste Autorität überhaupt. Hinter dir steht sie. Höher geht's nicht. Machtvoller geht nicht. Und deshalb, Herr, hast du Macht und Vollmacht über alles. Über die Sünde, sie zu vergeben. Du hast Vollmacht auch über Krankheiten. Ein Wort von dir, Herr. Und die Krankheit muss weichen. Auf dem Exerzierplatz Erde müssen alle tun, was du willst. Da müssen die Krankheitsmächte fliehen. Da müssen sie weichen. Wenn du bösen Geistern befiehlst, dann müssen sie Menschen freigeben, damit sie wieder leben können. Und wenn du Sünde vergibst, dann können die Altlasten den Menschen nicht mehr kaputt machen. Und wenn du Bindungen sprengst, wo Menschen festhängen, dann kommen Menschen in eine neue Freiheit hinein. Und wenn du chaotischen Zerstörungsmächten im Leben befiehlst, dann werden die zurückgedrängt und nach kehrt Ordnung in das Leben von Menschen ein. Und wenn du der Todesmacht, den Giftzahn entziehst, dann können Menschen wieder vertrauensvoll und gewiss heimgehen. Ein Befehl von dir genügt. Darum sprich nur ein Wort. Du musst dich nicht groß bemühen, nicht wie viele Kilometer laufen. Ein Wort von dir, Herr, und die Sache ist ausgestanden. Das ist erstaunlich, oder? Da muss man drüber staunen. Übertragen heißt das, eine bestimmte Haltung ist es, die den Glauben vorbildlich macht und die Jesus von Menschen erwartet. Vertrauen in einen großen Gott, nicht einen kleinen Gott. Der nicht mehr kann als mein Freund oder ich selber. Vertrauen in einen großen Gott. Mit unerschütterlicher Gewissheit rechnet der Hauptmann mit der Macht Jesu über alle Mächte. Jesus ist unbegrenzt. Jesus kann, deshalb sprich nur ein Wort, Herr. Die Macht und die Befehlsverhältnisse, die haben sich seit 2000 Jahren nicht geändert. Oder? Von Jesus heißt es einmal, er ist derselbe gestern, heute und in aller Ewigkeit. Jesus ist derselbe. Wir haben es mit diesem gleichen Herzen zu tun. Und Jesus fragt ja einmal einen Menschen, was willst du, dass ich dir tun soll? Über diese Frage habe ich immer wieder gestaunt. Dass Jesus so Mensch, sag mal, was willst du, was ich dir tun soll? Da fordert Jesus jemand heraus. Spiel nicht nur ein bisschen Glauben in deinen Kopf, sondern mach doch mal die Probe aufs Exempel. Was soll ich dir tun? Och, jetzt könnte ich mir vorstellen, wenn ich jetzt mal hier so fragen würde, der eine würde sagen, ich kann eine gute Million gebrauchen, der andere sagt, ich brauche ein neues Auto und vieles andere mehr. Ihr beiden wollt die Hochzeit bezahlt haben und vieles andere mehr. Gibt es tolle Möglichkeiten, denke ich. Herr, was willst du, dass ich dir tun soll? Ihr Lieben, vielleicht verstehen wir uns da richtig, aber ich glaube, dass Jesus uns da herausfordert. Den Glauben herausfordert. Wir sind eingeladen, uns an diesen Herrn zu wenden und diesen Herrn reinzuziehen in unser Leben. In unsere Probleme. Vielleicht heißt es, Herr, meine Ehe ist sehr gefährdet. Wir schaffen den Sprung nicht mehr über diesen garstigen Graben. Hilf du uns, Herr, dass wir wieder zueinander finden. Herr, mein Kind ist auf Abwägen. Und meine Hand ist zu kurz, um da noch etwas zu machen. Aber Herr, du siehst und du kannst. Und ich befehle dir jetzt, meine Tochter und meinen Sohn von Herzen an. Herr, ich bin vom Leben gebeutelt und vieles läuft chaotisch. Sprich nur ein Wort, Herr. Herr, du weißt, wo ich festhänge. Ich hänge fest und komme nicht los. Ich bin gebunden und du weißt, was das anrichtet. Sprich nur ein Wort, Jesus. Ich weiß nicht, ob ihr das Zitat mal gehört habt. Wir brauchen keinen großen Glauben. Sondern wir brauchen einen Glauben an einen großen Gott, Das ist was anderes. Nicht, dass wir uns aufputschen und denken und künstlich irgendwie aufblasen, sondern die Frage ist, wer ist Gott für uns? Und was trauen wir Gott zu? Ist er denn wirklich der Allmächtige für uns? Wer Jesus mehr zutraut, der wird ihn gewiss auch mehr erleben. Ihr Lieben, und dass wir das glauben, dass Jesu Ohren und sein Herz auch heute offen ist. Für all das, was unser Leben tangiert. Für alles. Da gibt es keine Klammer außer. Wer so konkret von Jesus denkt und ihn vertrauensvoll mit der Situation konfrontiert, der ist nah am Glauben, den Jesus erwartet. Sehr nah am Glauben. Ich habe heute noch ein Gespräch mit einer Person irgendwo. Da geht es genau darum, dass dieser allmächtige Herr vieles aus der Vergangenheit dieses Menschen aufräumt und heilt. Da ist so viel kaputt gegangen. So viel kaputt gegangen. So viel Zerstörung passiert. Aber ich sehe, wie dieser allmächtige Herr bei ihrem Wirken ist und ihr raushilft aus der Grube ihres Lebens. Und das Dritte, er hat einen voraussetzungslosen Glauben. Ich bin es nicht wert und ich habe nichts zu bringen. Der hat keine Taufbescheinigung, der hat keine Konfirmationsurkunde und nichts. Ist an sich ein Uninformierter, ein Unbeleckter, würden wir vielleicht sagen. Im römischen Kaiserkult erzogen, macht es alles. Das verstehen Leute, und da verstehe ich mich auch drauf. Gehorsam vor Autoritäten hat er gelernt. Er war auch kein Mitglied der jüdischen Synagogengemeinde. Dazu hatte er als Römer keinen Zugang. Er zählte zu den Atheisten des Westens und des Ostens. Und trotzdem sieht ihn Jesus im Himmelreich. Er sieht ihn im Himmel ankommen, zusammen mit den Glaubenshelden des Alten Testaments von Abraham, Isaac und Jakob. Das war unverständlich für alle Frauen der damaligen Zeit. Sie hatten große Probleme, dass gerade Jesus dem etwas zuspricht, was eigentlich ihnen zustand. Wo sie sagten, wir stehen doch der ganzen Sache näher, wir gehören doch zum auserwählten Volk, also ist uns der Himmel sicher. Es ist ja auch für den Menschen von heute und unseren Breitengraden ärgerlich, wenn man mit dem Taufsiegel und dem guten Leben allein nicht im Himmel ankommt, oder? Das ist ein Anstoß. Das ist ein Ärgernis, wie ich immer wieder in den Gesprächen mit Leuten feststelle. Es muss scheinbar auf etwas anderes ankommen, wenn man im Festsaal der Ewigkeit ankommen will. Einen Platz im Himmel haben alle, die nichts mitbringen. Die nichts mitbringen, nur ihre Hilfsbedürftigkeit. Die nicht mit vollen Händen ihrer Leistungen und Frömmigkeit, sondern mit leeren Händen vor diesem Gott bringen. Was könnten wir Gott schon bringen übrigens? Luther hat das ja mal in seiner typischen Art so drastisch ausgedrückt. Wir müssen vor Gott als Bettler erscheinen. Als Bettler erscheinen. Wisst ihr, und ich kann ja schon ein paar Jahre auf mein Leben zurückblicken, es ist ja schon einiges gelaufen, und da habe ich festgestellt, das geht bei mir genauso, wie ich es in manchen Biografien gelesen habe. Zum Schluss kommt man immer auf ein Wort raus. Gnade. Die Leute reden wenig von dem, was sie geleistet haben, was ihnen gelungen ist, sondern es wird alles reduziert und fokussiert auf das Wort Gnade. Gnade. Geschenk. Geschenk, obwohl so vieles vielleicht gegen mich ist. Und Jesus unterstreicht ja das mit diesem ganz bekannten Gleichnis, in dem zwei Menschen in den Tempel kommen, um anzubeten. Ihr kennt das, Pharisäer und Zöllner. Und dieser Fromme, der sagt, lieber Gott, ich danke dir, dass ich so gut bin, dass ich viel besser bin als meine Nachbarn. Die gehen auch nicht in die Kirche und die Gemeinde, die schlafen aus heute und viel besser. Ich bin viel besser. Und dann ist danach der andere Zolleinnehmer. Zöllner, das war so ja, Inbegriff für Betrug, dafür standen sie an, die sich alles unter den Nagel reißen, die auf Kosten anderer Leute irgendwie sich bereichern. Und der weiß, wie es in seinem Leben, in seinem Herzen aussieht. Und der traut sich noch nicht mal vorne an den Altar zu treten, sondern der bleibt hinten stehen und sagt, dieses wunderbare Gott, sei mir Sünder gnädig. Gott sei mir Sünder gnädig. Und Jesus sagt, der ist richtig vor Gott. Der ging gerechtfertigt nach Hause. Der andere nicht. Der Fromme. Egal wie jemand gelebt hat, egal in welcher Verfassung er sich befindet, wenn er sich an Jesus hängt, dann wird er gerettet. Und wenn er sich von Jesus vergeben lässt, dann ist er herzlich willkommen im Himmelreich. Ich finde es so schön, bei dieser Szene der Kreuzigung, Jesus wird ja mit zwei anderen Verbrechern gekreuzigt. Der eine spottet und so weiter, wenn du Gottes Sohn bist, steig mal ab vom Kreuz und dann will ich an dich glauben und so weiter und so weiter. Und der andere sagt, schweig still. Wir verdienen das, was wir uns geleistet haben. Und dann wendet er sich an Jesus und sagt, Jesus, halt mich fest. Halt mich fest. Vergib mir. Und Jesus sagt, du wirst noch heute mit mir im Paradies sein. Du wirst heute mit mir im Himmel sein. Wir werden zusammen Ewigkeit. Toll, das war der Erste, der sich an Jesus gehängt hat, an den Gekreuzigten und dann auferstanden und der hier gerettet wurde. Jesus allein ist die Eintrittskarte in den Himmel. Jesus allein ist genug. Jesus allein ist genug. Ich kenne aus meinem Leben Zeiten, wo ich vielleicht auch Jesus und gesagt habe. Jesus und sich anständig verhalten, also man sollte sich anständig verhalten, also nicht, dass das einer irgendwie falsch versteht und sagt, ab heute habe ich einen Freibrief gekriegt, alles möglich zu machen und über die Barrieren zu springen. Nein, nein. Aber Jesus allein rettet mich. Und wer sein Vertrauen auf Jesus setzt, der wird gerettet. Darf ich mal so sagen, wer alles vorweisen kann, aber Jesus nicht hat, der hat das Entscheidende verpasst. Für Zeit und Ewigkeit. Und wer nichts vorweisen kann, aber Jesus hat, der hat das Entscheidende für Zeit und Ewigkeit. Das gilt. Und der Hauptmann sagt, der Herr, ich bin es nicht wert, aber sprich nur ein Wort. Und dann kommt die Antwort. Und sein Knecht wurde in derselben Stunde gesund. Vertrauen lässt Jesus nicht unbeantwortet. Vertrauen lässt Jesus nicht unbeantwortet. Jetzt muss ich Amen sagen. Aber vielleicht geht es euch genauso wie mir. Dass man sagt, geht das eigentlich immer so wie hier? Geht es immer so wie hier? Dass der Allmächtige irgendwo so und dann ist das weg. Dann ist die Krankheit weg, dann ist das Problem weg. Und zwar geht das immer so. Und dann weiß ich um manche Enttäuschung. Um manche nicht erhörten Gebete. Um manche Tränen, die immer noch fließen. Und da hat sich im Herzen etwas eingenistet. Enttäuschung. Da geht man vielleicht noch weiter in die Kirche und in die Gemeinde, egal wie sie heißt. Aber das hat hier etwas gemacht. Enttäuschung. Da hat sich was Mehltau auf den Glauben gelegt. Da ist das Vertrauen angeknackst. Weil Jesus eben nicht so gehandelt hat, wie ich es von Herzen erwartet habe. Und wie es scheinbar hier in dieser Geschichte problemlos geschieht. Lasst mich das Ganze offen sagen. Nein, es geht nicht immer so. Es geht nicht immer so und es geht nicht immer so erfolgreich ab, wie wir uns das in den kühnsten Träumen, vielleicht sogar in den Gebeten gewünscht haben. Zwei Beispiele zum Abschluss. Da ist Carly Fiorina, ich weiß nicht, ob der Name einem etwas sagt, war übrigens Mitbewerberin von Donald Trump, jetzt von den Demokraten um die Präsidentschaft. Das ist eine HP-Managerin, Wirtschaftsexpertin und so weiter. Auf dem Kirchentag erzählt sie aus ihrem Leben. Nach vielen Gesprächen über den Sinn des Lebens kommt sie an Weihnachten zum Glauben an Jesus. Schönes Datum, oder? An Weihnachten zum Glauben zu finden, das zu begreifen, von Herzen, mit dem Herzen zu begreifen, die toll. Und sofort spürt diese Frau, die eine Powerfrau, die auch viele Leute entlassen muss in ihren Firmen und so weiter, in der HP, in diesem riesigen Unternehmen und so weiter, spürt sie einen Frieden, den sie so in ihrem Leben nicht kennt. Aber das war nicht das Ende. Und was dann folgte, war für die knallharte Managerin eine Ansammlung von tiefsten Lebensthemen. Zunächst hat sie selber Brustkrebs gekriegt. Monate mit OP und Chemo folgten. Heute gilt sie an dieser Stelle als geheilt. Dann wurde ihre Schwiegertochter tot aufgefunden. Schwiegertochter tot aufgefunden. Und ihr Ehemann verlor alle Hoffnung und hat im Glauben Ade gesagt. Es war mucksmäuschenstill auf dem Kirchentag unter den Zuhörern, aber sie alle spürten bei Charlie Fiorina ab, dass sie trotz allem eine gehaltene Person war und trotz allem in Frieden war, trotz allem, was äußerlich dagegen sprach in ihrer Verfügung. Im Urlaub habe ich ein Buch gelesen von Nick Vujicic. Kennt jemand den? Das ist gut. Genau. Ohne Arme und ohne Beine. Können wir das denken überhaupt? Ohne Arme und ohne Beine. Und wenn er irgendwo spricht, dann wird er so auf den Altartisch gestellt, so dass man ihn überhaupt sieht. Ich muss sagen, das Buch heißt Mein Leben ohne Limits. Wenn kein Wunder passiert, dann sei selbst eins. Sagt er. Ohne Arm und Beine in die Welt gekommen, behindert, eingeschränkt in unvorstellbarem Maße, manchmal des Lebens überdrüssig. Übrigens, er hat geheiratet, hat auch ein Kind bekommen, ich habe das da gesehen und so weiter. Ich habe selten so ein herausforderndes Buch gelesen, so ein mutmachendes Buch für mich, der ich doch körperlich irgendwo ziemlich gesund bin. Eine ansteckende Lebensbejahung. Sicher wird nicht verschwiegen, dass er auch Tiefs hatte. Dass er sogar Gedanken auch mal hatte, Tiefpunkte, wo er seinem Leben ein Ende machen wollte. Und trotzdem eine Lebensbejahung und Lebensfreude. Ihr Lieben, diesem Mann sind keine Arme nachgewachsen und keine Beine nachgewachsen. Da kann man das ganz deutlich, deutlich machen an der Stelle. Da ist nichts nachgewachsen. Da ist alles so geblieben. Und doch ein Mensch, der im Leben steht, ein Mensch, der Leben hat durch Jesus und dann gehalten ist und sich ganz gewiss freut auf die Ewigkeit, wenn auch er, ich sag mal körperlich, funktionsfähig wieder funktionsfähig. Ich war vorgestern mit einem Mann, dessen Tochter ich beerdigt habe. Und er sagte, weißt du hast mir was gesagt, das habe ich nie mehr vergessen. Du hast gesagt, den Tod meiner Tochter kann ich nie überwinden, ohne die Perspektive der Ewigkeit. Nie, werde ich nie mit verzichten. Das hat mich seitdem immer begleitet an der Stelle. Ihr Lieben, es geht nicht immer so wie hier. Ich wünsche das von Herzen. Ich habe es auch nicht immer so erlebt in dem, was mein Leben anbetrifft. Dass der Krebs an mir vorbeiging und so vieles andere mehr. Aber mitten in dem das Wort Jesu zu hören, das wohltuende, festhaltende, bewahrende Wort zu hören und eine Grundlage zu haben, ein Fundament zu haben, den man leben kann und auch das Dennoch des Glaubens aussprechen kann. Das habe ich auch erlebt. Auch bei diesen Menschen hat sich wirklich erfüllt, sprich nur ein Wort und er wurde gesund. Anders, vielleicht gewünscht und dennoch im Inneren gesund. Amen. Lasst uns ein Lied miteinander singen. Genau, Ines.